Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Es geht um Gesichtserkennungssoftware. Diese wird eingesetzt auf den Schlachtfeldern in der Ukraine, um tote Soldaten zu identifizieren. Und genutzt wird dafür eine Software des amerikanischen Startups Clearview AI.
Diese Software, die kann man sich so als eine Art Suchmaschine für Gesichter vorstellen. Fotos toter Soldaten werden mit einer riesigen Datenbank abgeglichen. Die Firma hat das von ihr entwickelte Tool der ukrainischen Regierung zur Verfügung gestellt. Der Einsatz ist allerdings höchst umstritten. Doch warum eigentlich? Denn Tote zu identifizieren ist ja grundsätzlich erstmal ein wichtiger Vorgang. Warum dies also nicht mit digitalen Hilfsmitteln tun? Dennoch, Gesichtserkennung ist grundsätzlich umstritten aus ethischen Gründen.
Und darüber haben wir mit dem Wissenschaftsjournalisten Adrian Lobe gesprochen. Zuerst wollten wir von ihm wissen, wie Clearview AI eigentlich ganz genau funktioniert.
Diese Firma hat automatische Bildscraper, damit hat die praktisch das gesamte Web durchforstet nach Gesichtern und die dann mit den Metadaten gespeichert und daraufhin dann ein KI-System durchlaufen lassen, das dann bestimmte Merkmale im Gesicht extrahiert hat, mit denen sich dann die Personen identifizieren lassen.
Das ist ja, wenn man, ich meine, Leichen abfotografiert, um die dann zu identifizieren, auch, würde ich sagen, sehr ethisch fragwürdiger Gebrauch. Aber davon mal abgesehen, Datenschützer laufen ja seit Jahren Sturm. In zahlreichen Ländern gibt es juristische Verfahren. Kanadas oberster Datenschützer hat Clearview AI als illegale Massenüberwachung eingestuft. Die italienischen Datenschutzbehörden, die haben dagegen eine Geldstrafe in Höhe von 20 Millionen Euro verhängt. Was würden Sie sagen, was genau macht diese Software aus Sicht der Datenschützer dann so gefährlich?
Also der Einsatz ist jetzt, wenn wir jetzt die Elle des deutschen Datenschutzrechts anlegen, ist natürlich ein massiver Eingriff in meine informationelle Selbstbestimmung, die das Bundesverfassungsgericht unter anderem eben auch aus der Menschenwürde ableitet. Und da gibt es entsprechende Hürden auch, dass man dieses Tool einsetzen darf. Weshalb jetzt die Datenschützer in ganz verschiedenen Ländern so beunruhigt sind, ist zum einen, dass die Technologie eben sehr ungenau ist. Also die Fehlerrate bei bestimmten Kohorten, wie jetzt zum Beispiel schwarzen Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren, ist sehr hoch. Da besteht natürlich die Gefahr, dass man eben in Verdachtsschleifen gerät und wenn jetzt dieses Werkzeug im öffentlichen Raum eingesetzt wird, dass ich einfach verdächtigt werde, weil dieser Algorithmus jetzt einfach einen falschen Match erzeugt hat. Der zweite Punkt ist eben die Biometrie. Ja, als biometrisches Identifikationsverfahren ist natürlich mein Gesicht in höchstem Maße vulnerabel, weil ich da noch viel, viel mehr Dinge rauslesen kann als jetzt die Zuordnung Person und Gesicht, sondern ich kann da zum Beispiel auch Krankheiten herauslesen oder Emotionen. Und deshalb ist eigentlich der Beweggrund der Regulatoren der, dass man sagt, dieses Werkzeug, was so tief in meine Privatsphäre eingreift, muss einfach viel stärker reguliert werden.
Wie geht denn das Unternehmen mit dieser Kritik um?
Also das ist sehr dubios. Man wusste ja bis 2020 gar nicht, dass es diese Firma gibt. Da hat die New York Times dann diese große Enthüllungsgeschichte veröffentlicht. Und diese Firma war bis dahin schon auf dem Markt. Sie hat mittlerweile, glaube ich, über 2000 Strafverfolgungsbehörden in 27 Ländern ihre Software verkauft. Und die halten sich natürlich total im Verborgenen. Und was man weiß zumindest ist, dass Peter Thiel ein Investor ist. Dann gibt es noch so einen dubiosen ETF auch, der den Trumpisten nahesteht. Also die halten sich weitgehend bedeckt. Man muss dazu sagen, dass sie natürlich auch, trotz dass sie jetzt in den USA sitzen, der DSGVO unterliegen. Also wenn es jetzt Personen in Deutschland oder der EU gibt, die haben da natürlich bestimmte Auskunftsansprüche, die man zum Teil auch geltend macht. Und da ist die DSGVO natürlich schon ein starker Hebel, um jetzt gegen diese Firma vorzugehen. Nur das hat jetzt zum Beispiel der Hamburger Datenschutz gemacht. Die haben tatsächlich mal nachgefragt, hallo Clearview, was habt ihr eigentlich für Daten und welche Hamburger Bürger sind davon betroffen? Nur ist diese Datenbank so wahnsinnig groß mit schätzungsweise 10 Milliarden Fotos, dass Clearview AI jetzt auch nicht sagen kann, das sind jetzt hier Fotos von Hamburger Bürgern. Also da sieht man auch, dass dieser Überwachungskapitalismus eigentlich völlig wild geworden ist.
Aber der Widerspruch des Ganzen, das ist ja, dass diese Technologie zum Einsatz kommt. Wir in Europa haben vielleicht diese stärkeren Datenschutzgesetze, aber in den USA, da benutzen ja sogar die Strafverfolgungsbehörden diese Software. Es gibt also eine Nachfrage, die Technik wird weiterentwickelt, es gibt Investoren, haben Sie gerade gesagt. Wie sollen wir denn mit diesem Widerspruch dann umgehen?
In der Tat gibt es eine riesige Nachfrage nach diesen Datenbanken und KI-Werkzeugen. Es gibt allerdings auch in den USA Rufe von einzelnen Senatoren, dass zumindest der Ankauf seitens der Strafverfolgungsbehörden von diesen Tools gestoppt wird. Auf der anderen Seite läuft natürlich auch ein riesiger privater Markt. Ja, das Stichwort lautet Überwachungskapitalismus. IBM hat zum Beispiel Fotos der Plattform Flickr genutzt. Es gibt chinesische Firmen, die mit jeder Menge Wagniskapital ausgestattet Überwachungstechnologien an afrikanische Staaten zum Teil verkaufen. Zimbabwe ist da so ein Kandidat, weil die eigenen datenhungrigen KIs eben Fotos von Afrikanern als Trainingsgrundlage brauchen, um wiederum ethnische Minderheiten wie die der Uiguren überwachen zu können. Also da sieht man, da gibt es wirklich irre Datenströme, die sich eigentlich weitgehend auch der Öffentlichkeit entziehen. Und das ist ein Punkt, wo man dann wirklich sagen muss, da hat man dann mit Regulierung eigentlich auch wenig Handhabe. Es ist dann auch letztendlich nicht nur eine rechtliche Frage, sondern auch eine moralisch-ethische, ob wir, inwieweit wir das Gesicht als Datenträger nutzen wollen und inwieweit wir eine Gesellschaft haben wollen, in der man das Gesicht als Kennzeichen mit sich herumführt.
Nun wird von vielen Bürgerrechts- und Datenschutzorganisationen ein Komplettverbot gefordert. In Italien zum Beispiel wird zusätzlich zur Geldstrafe verlangt, dass Clearview AI sämtliche Bilder und Daten von Personen löscht. Würden Sie sagen, dass Komplettverbote der richtige Weg sind?
Also ich glaube nicht, dass wir jetzt seitens des Staats sagen können, mit sowas darf man nicht mehr hantieren. Ja, wir müssen vielleicht auch ein Stück weiterdenken, dass es natürlich ein berechtigtes Interesse auch gibt, ich sag mal, Straftäter zu identifizieren. Aber also ich sag klar, was den Einsatz dieser Technologie im öffentlichen Raum angeht, brauchen wir Einhegungen und Regulierung. Das haben ja San Francisco und Boston vorgemacht. Die haben ein Totalverbot verhängt im öffentlichen Raum. Und ich würde dafür auch plädieren, weil ich es nicht für gut heiße, dass man hier eine anlasslose Massenüberwachung im öffentlichen Raum installiert. Und da gibt es ja auch schon gewichtige Stimmen. Das EU-Parlament möchte das nicht. Und im Koalitionsvertrag hat man sich auch noch recht vage darauf verständigt, dass man eben diese biometrische Erkennung im öffentlichen Raum zumindest europarechtlich ausschließen möchte. Was jetzt aber im Privaten passiert, ich kann niemandem verbieten, dass er sein iPhone mit Face ID entsperrt, wenn er das gut findet. Da finde ich, muss man an jeden Einzelnen appellieren, wie weit er oder wie freizügig er mit seinen biometrischen Daten umgehen will. Und ich glaube, dass es ist ja immer so, dass die Technikentwicklung bzw. die Regulierung der Technikentwicklung hinterherhinkt. Wir haben ja seit Beginn des Internets, so Anfang der 90er eigentlich ja auch, dieses Entstehen erst gehabt von Fotoplattformen, von sozialen Netzwerken, die dann so um die Jahrtausendwende aufkamen, wo riesige Mengen an Fotos, an Porträts eingestellt wurden. Und wenn jetzt beispielsweise StudiVZ oder SchülerVZ abgeschaltet werden, müsste man eigentlich auch genau hinschauen, was eigentlich mit diesen, ich nenne es jetzt mal Karteileichen, passiert und mit diesen Fotodatenbanken, wer also darauf Zugriff hat. Also hier auch eine stärkere Regulierung von sogenannten Datenbrokern, die eben das Scharnier bilden zwischen diesen privaten Firmen, die KI herstellen, und eben den Strafverfolgungsbehörden, die das am Ende aufkaufen.
Der Journalist Adrian Lobe zum Einsatz von Gesichtserkennungssoftware und dazu, wie wichtig es ist, diese zu regulieren. Anlass für unser Gespräch war, dass das ukrainische Militär diese einsetzt, um tote russische Soldaten zu identifizieren.